Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM, dem Infomagazin der Freien Radios. Die heutige Sendung wurde zusammengestellt von Radio Unerhört Marburg. In der kommenden halben Stunde erfahrt ihr, was ein Flashmob ist. Ihr könnt mit der Radiofabrik über den Begriff Nachhaltigkeit nachdenken. Und außerdem stellen wir euch einen Gesetzesentwurf zu erneuerbaren Energien vor. Beginnen wollen wir aber mit REACH, der neuesten industriepolitischen Gesetzesinitiative der Europäischen Union. Ende Oktober will die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag präsentieren. Unter dem Namen REACH soll ein europaweit einheitliches, verbindliches Regelwerk zur Bewertung und Zulassung von rund 30.000 Chemikalien geschaffen werden. Umweltverbände setzten ursprünglich große Hoffnungen in den Gesetzesentwurf. Nach den letzten Überarbeitungen präsentiert sich das Regelwerk aber ziemlich abgeschwächt. Greenpeace wirft der Kommission deshalb vor, aufgrund massiven Drucks der Industrie den Vorschlag verwässert zu haben. Herr Riss vom Greenpeace-Büro in Brüssel äußerte sich gegenüber Radio Z zum aktuellen Stand von REACH.
Also die Kommission, die EU-Kommission arbeitet ja jetzt schon seit über 2 Jahren an dem Gesetzesentwurf für REACH. Und vor dem Sommer gab es auch eine öffentliche Internetkonsultation, an der auch Greenpeace und andere Umwelt- und Verbraucherverbände teilgenommen haben. Über den Sommer hat dann die Kommission den Vorschlag verändert. Und der inoffizielle Text, der vor ein paar Wochen in die Öffentlichkeit gelangte, zeigt, dass die Kommission volle Fahrt zurückmacht und in vielen Kernpunkten den Forderungen der Industrie nachkommt. Für Greenpeace ist hier von besonderer Besorgnis erstens, dass die Zahl der Chemikalien, für die in Zukunft Sicherheitsdaten von der Industrie vorgelegt werden müssen, um 2/3 gekürzt wird. Es hieß ursprünglich, dass die 30.000 Chemikalien, die in Mengen ab einer Tonne in Europa hergestellt und verwendet werden, dass für all diese Chemikalien Sicherheitsdaten in Zukunft vorliegen müssen. Jetzt werden es nur noch 10.000 Stoffe umfassen. Und das betrifft dann in vielen Fällen Stoffe, die zum Beispiel als Färbemittel in Textilien verwendet werden und andere. Für die wird es in Zukunft diese Sicherheitsdatenpflicht nicht geben. Das ist ein schwerer Rückschritt. Zweitens ist es für Greenpeace wichtig, dass bei einer Chemikalienreform darauf geachtet wird, dass hochgefährliche Chemikalien nur dann zugelassen werden, wenn es keine sichere Alternative gibt. Das ist das sogenannte Substitutionsprinzip. Und Greenpeace fordert schon lange, dass die Substitution auch in der Chemikalienpolitik auf EU-Ebene konsequent umgesetzt wird. Die Industrie sträubt sich sehr dagegen und auch hier sind Rückschritte gemacht worden. Es ist in Zukunft nicht Pflicht, eine sichere Alternative zu verwenden, wenn eine vorhanden ist.
Es gab jetzt von Industrielobbyseiten aus das Druckmittel Arbeitsplatzverluste, wurden da angeführt und es gingen Briefe ein von Chirac, Blair und Schröder an Prodi, um sicherzustellen, dass die Interessen der Industrie da auch gewahrt bleiben. Sind Sie ernüchtert aufgrund dieser Ungleichgewichtung?
Ja, es ist schon sehr bedauerlich, wenn man sieht, dass Bundeskanzler Schröder und auch andere Regierungschefs sich hier so vollkommen einseitig auf die Seite der Industrie schlagen und vollkommen außer Acht lassen, dass diese Reform ja ursprünglich dazu gedacht war, die Gesundheit der europäischen Bevölkerung und den Umweltschutz zu verbessern. Die Kommission und auch die europäischen Regierungschefs haben vor mehreren Jahren festgestellt, dass das bestehende Chemiegesetz in Europa versagt hat, dass wir für über 90% aller Chemikalien, die in Europa hergestellt und verwendet werden, keine Sicherheitsdaten haben, dass wir zunehmende Allergieerkrankungen haben, zunehmende Krebserkrankungen, Immunschwächen und so weiter. Alles Krankheiten, die in Zusammenhang mit Chemikalien gebracht werden. Und trotz dieser ganz klaren Sachlage sind im Moment die Arbeitsplatzschreckensmeldungen der Industrie ausschlaggebender als die wissenschaftlichen Berichte über die Krankheiten und über die Belastung der Umwelt mit Chemikalien. Und das ist schon erschreckend, dass das so vollkommen einseitig gelaufen ist. Natürlich ist klar, die Industrielobby der Chemieindustrie ist in Europa sehr stark und jede Reform, die mehr Sicherheit fordert, hat natürlich auch, ist auch mit Kosten für die Industrie verbunden. Allerdings waren die Studien der Industrie krass überzogen und da ist jetzt erst in den letzten Tagen ein neues Dokument in Brüssel von der Kommission veröffentlicht worden. Das heißt, es ist noch nicht offiziell, aber es kursiert schon in den Brüsseler Lobbykreisen. Und zwar hat die Kommission eine eigene Impact-Studie gemacht, um zu sehen, wie wird sich denn diese Chemikalienreform auf die europäische Wirtschaft auswirken. Und diese Impact-Studie der Kommission zeigt ganz klar, dass die Studien des BDI und auch andere Industrieverbände krass überzogen waren. Es wird damit gerechnet, dass die Kosten der ganzen REACH-Reform nicht über 6 Milliarden Euro gehen werden. Also das ist im Vergleich zu den Zahlen, die Industrie ins Spiel gebracht hat, deutlich weniger und ist im Vergleich zum Umsatz der chemischen Industrie in Europa Peanuts. Denn der Umsatz der chemischen Industrie sind 530 Milliarden Euro im Jahr und die Kosten der Reform sind 6 Milliarden Euro verteilt auf 10 Jahre, also 600 Millionen pro Jahr. Das ist knapp über 1% des Umsatzes und es ist schade, dass diese Studie der Kommission erst jetzt herauskommt, nachdem schon die schweren Abstriche gemacht wurden. Ich hoffe, dass in den paar Tagen, die bis zum 29. Oktober noch bleiben, wenn die Kommission das Reformpaket dann endgültig annehmen will, dass bis dahin vielleicht noch einige Sachen wieder verbessert werden.
Es gibt auf Seiten der Kritiker die zwei Säulen, einmal ja, Sicherheitsvorkehrungen am Arbeitsplatz, IG Metall, IG Bau und Verdi haben sich dazu Wort auch gemeldet und meinen, für sie steht in erster Linie die Sicherheit der Arbeitnehmer. Die zweite Säule ist der Umweltschutz. Könnten Sie mir da einige Auswirkungen sagen, auf die Sie gehofft hätten mit dieser Richtlinie?
IG Metall, IG Bau und Verdi haben ganz klar gesagt, dass Europa eine Chemiereform braucht und haben auch bemängelt, dass die Lobby der Industrie so vollkommen einseitig war und den Schutz der Arbeitnehmer, die im ganz weiteren Bereich mit Chemikalien in Berührung kommen im Alltag, und auch natürlich der Verbraucher, dass das nicht in Betracht gezogen wurde. Und wir haben uns darüber sehr gefreut, dass jetzt endlich die deutschen Gewerkschaften auch zur europäischen Chemiereform so positiv Stellung nehmen. Natürlich ist es für die Gewerkschaften besonders besorgniserregend, dass in den Streichungen, die über den Sommer von der Kommission gemacht wurden, unter anderem auch die ganzen Zwischenprodukte mit inbegriffen sind. Und das ist natürlich gerade für Leute, die am Arbeitsplatz in der Chemieindustrie mit Chemikalien in Berührung kommen, ein wichtiger Punkt. Also da wird es in Zukunft die Gefahr bestehen, dass die Arbeitnehmer halt weiterhin auch über die Chemikalien, mit denen sie da hantieren, keine ausreichenden Sicherheitsdaten über die Gesundheitseffekte haben und andere brisante Daten, die wichtig sind. Der Umweltschutz, da ist es das generelle Problem, was von der Weltgesundheitsorganisation erkannt wurde, was auch die Europäische Umweltagentur schon mehrmals in den Vordergrund gestellt hat, dass nämlich die Belastung mit Chemikalien in der Nahrungskette und in der Umwelt stetig zunimmt und dass wir so chronisch geringen Mengen giftiger Chemikalien ausgesetzt sind. Die Chemie ist hier außer Kontrolle und es ist dringend notwendig, dass erstens die Firmen wissen, was sind die Gesundheitseffekte und was sind die Umweltschäden, die ihre Chemikalien hervorrufen können. Im Moment weiß es die Industrie nicht oder legt zumindest die Daten nicht offen. Und zweitens ist es dann wichtig, dass diese gefährlichen Chemikalien, die zurzeit noch in ganz alltäglichen Konsumgütern, Verbrauchsgütern eingesetzt werden, wie zum Beispiel Textilien, Fußböden und Kosmetika, dass diese gefährlichen Stoffe ersetzt werden durch sichere Alternativen. Das kann im Einzelfall andere Chemikalien oder andere Materialien oder andere Technologien sein.
In Kürze wird das seit dem Jahre 2000 existierende Erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, einige Verbesserungen erhalten, damit die nachhaltigen Energieträger Wind, Sonne, Biomasse, Wasserkraft und Erdwärme in größerem Umfang in die Stromnetze eingespeist werden können. Radio Z unterhielt sich mit der Energiereferentin Bettina Dannheimer von Robin Wood über die neue Gesetzesvorlage und auch darüber, was diese positive Entwicklung hemmen könnte.
Bundesumweltminister Trittin hat jetzt einen Entwurf für ein neues Gesetz vorgelegt, denn das alte wird demnächst auslaufen. Und es ist wichtig, dass auch sozusagen für die nächsten Jahre, Jahrzehnte festgelegt ist, dass erneuerbarer Strom garantiert abgenommen werden kann. Es Winderneuerungen, die die Windenergie betreffen, die die Sonnenenergie betreffen, Wasserkraftwerke, aber auch Biomasse. Es hat sich in den letzten Jahren an vielen Kleinigkeiten gezeigt, dass es Verbesserungsvorschläge geben muss und die sind jetzt alle eingearbeitet.
Ein Ziel des Gesetzes ist es ja, den Anteil der erneuerbaren Energie bis 2010 zu verdoppeln. Wird dieses Ziel denn erreicht werden?
Also wenn der Gesetzentwurf so durchkommt, wie Umweltminister Trittin den jetzt eingereicht hat, dann ist dieses Ziel erreichbar. Und dann ist auch das Ziel erreichbar, das in diesem Gesetz festgeschrieben ist, nämlich dass bis zum Jahr 2020 der Anteil 20% betragen soll.
Um diese Zielsetzung verwirklichen zu können, hat die Europäische Kommission in ihrer Mitteilung die energiepolitische Dimension der Klimaänderung eine Reihe energiepolitischer Maßnahmen herausgearbeitet, bei denen die erneuerbaren Energieträger eine zentrale Rolle spielen. Das Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien oder auch Erneuerbare Energiengesetz EEG dient der Realisierung dieser Ziele und der Umsetzung der Kampagne für den Durchbruch erneuerbarer Energieträger der Europäischen Union. Die meteorologisch zunehmend nachweisbare Erwärmung der Erdatmosphäre und die weltweite Häufung von Naturkatastrophen machen dabei ein unverzügliches Handeln des Gesetzgebers für den Umwelt- und Klimaschutz unausweichlich. Doch was sagen nun die Industrievertreter der Auslaufmodelle Kohle und Atom zur Verbesserung des erneuerbaren Energiegesetzes?
Im Moment regen sich Wirtschaftsminister Clement und auch die großen Energieversorgungsunternehmen, die überwiegend auf Kohle und Atomstrom setzen, über dieses Gesetz auf. Denn jede Kilowattstunde Ökostrom, die es in Zukunft mehr geben wird, ist natürlich eine Kilowattstunde Atom- oder Kohlestrom weniger. Es ist einfach nur ein unheimlicher Verteilungskampf, der jetzt eintritt. Und die, die jetzt den Strom überwiegend sozusagen an die Verbraucher und Verbraucherinnen bringen, die regen sich auf, weil ihnen gehen Marktanteile verloren.
Anscheinend haben die alternativen Energieerzeuger nun Potenziale gefunden, um die Einspeisungskapazitäten zu erhöhen und weiterzuentwickeln. Könnte es sein, dass Wirtschaftsminister Clemens nun dem Druck der Kohle- und Atomindustrie ausgesetzt ist, diese Entwicklung abzubremsen?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das ist unsere Einschätzung. Die erneuerbaren Energien, das sind mittelständische Betriebe oder bei der Windenergie sind es auch ganz viele Windfonds. Das heißt irgendwie ganz viele normale Menschen, also Normalbürger, Normalverdiener in diesem Land haben in Windenergie oder andere erneuerbare Energien investiert. Das Geld, was da liegt, das gehört nicht unbedingt den großen Energieversorgungsunternehmen und die haben natürlich Angst um ihre Marktanteile und setzen Minister Clement da doch schon unter Druck.
Was wäre nun die Folge, wenn Bundeskanzler Schröder und Wirtschaftsminister Clement den Forderungen nachgeben, um der Kohle- und Atomlobby deren Marktanteile weiterhin zu sichern?
Es wäre zu befürchten, dass die Erneuerbaren nicht den Aufschwung haben, den sie bräuchten, dass sie nicht das Geld bekommen für den Strom, zu dem der Strom produziert wird. Das Wachstum in dieser Branche würde massiv gebremst werden. Das ist für den Klimaschutz schlecht. Wir brauchen aber so viele neue Kraftwerke in den nächsten Jahren, weil die alten vom Netz gehen, die Atomkraftwerke, weil es gesetzlich geregelt ist und die Braun- und Steinkohlekraftwerke, weil sie schlichtweg zu alt sind. Und wenn es keine erneuerbaren Energien gibt, die zugebaut werden, dann ist zu befürchten, dass wir wieder mehr Kohlekraftwerke kriegen, also mehr Braunkohle und mehr Steinkohlekraftwerke. Und das ist aus Klimaschutzgründen ist es eine Katastrophe. Also eigentlich muss sozusagen, was jetzt nachgebaut werden muss, das muss erneuerbare Energien sein, wenn Deutschland seine Klimaschutzziele erreichen will.
Es gibt aber auch von der Atomindustrie neue Aussagen, dass sie vorschlagen, man könnte neue Atomkraftwerke an der Küste bauen.
Ja, da haben wir auch sehr gelacht und haben gesagt, jetzt bauen wir Atomkraftwerke auf Sylt. Das finden die Touristen wahrscheinlich auch wunderbar und ganz klasse. Diese Vorstöße gibt es natürlich auch. Die Betreiber der Atomkraftwerke würden sich freuen, wenn sie ihre Kraftwerke länger am Netz lassen können. Und einige Gewerkschaftsvertreter sind ja in dasselbe Horn gestoßen und haben gesagt, wir brauchen die Atomenergie. Ich denke, dass die Bundesregierung, die diesen Ausstieg oder sozusagen das Abschalten der Kraftwerke jetzt gesetzlich geregelt hat, sehr aufpassen muss, dass ihnen das nicht wieder verloren geht. Da werden aber die Umweltverbände und auch viele andere auch haargenau aufpassen. Und ich denke, dass wir uns nochmal richtig anstrengen müssen, damit das nicht passiert. Also im Großen und Ganzen würden wir sagen, so wie der Entwurf jetzt vorliegt, wie das Bundesumweltministerium ihn an die Parteien gegeben hat, so würden wir sagen, so sollte der Entwurf auch durchgehen, weil der ist schon mit Umweltverbänden und mit vielen Interessensgruppen abgestimmt. Diejenigen, die sozusagen dagegen schießen, das Wirtschaftsministerium und die großen EVUs, haben eigene wirtschaftliche Interessen. Die können im Moment aber nicht entscheidend für die Politik sein. Wir fordern den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, das Abschalten der Atomkraftwerke so schnell es irgend geht, am liebsten sofort, wenn es nach uns geht. Und auch Braun- und Steinkohle sollten auslaufen. Und dafür sollten moderne Gaskraftwerke installiert werden. Das heißt, man kann alle Kohlekraftwerke jetzt nicht von heute auf morgen abschalten, das geht nicht. Aber so wie die vom Netz genommen werden, sollten moderne Gaskraftwerke nachgebaut werden. Das ist unserer Meinung nach eine vernünftige Energiepolitik. Und die bringen wir auch immer da vor, wo wir Politiker finden, die uns zuhören.
Am 5. November wird es einen bundesweiten Aktionstag von vielen Umweltverbänden geben. Worauf soll an diesem Tag die Öffentlichkeit aufmerksam gemacht werden?
Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass die erneuerbaren Energien wichtig sind. Wichtig für die Arbeitsplätze, wichtig für den Klimaschutz und auch wichtig, um diese Spitzentechnologie weiterhin in Deutschland oder von Deutschland aus betreiben zu können. Wir wollen Wirtschaftsminister Clement und den Gegner des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder der erneuerbaren Energien insgesamt nochmal zeigen, dass auch dieser Bereich eine Lobby hat. Und hoffen, dass wir möglichst viele Leute mobilisieren können, am 5. November nach Berlin zu fahren und dazu zeigen, es gibt so mehr Menschen, die sich für erneuerbare Energien.
Was verbindet ihr mit dem Begriff Nachhaltigkeit? Die meisten wahrscheinlich das enthusiastische Verfolgen eines Zieles, das nicht lockerlassen, wenn es mal nicht so einfach geht. Das inzwischen sehr inflationär gebrauchte Wort Nachhaltigkeit hat aber eine viel weitreichendere Bedeutung. Im Rahmen der Fairen Wochen in Salzburg stellte Hans Holzinger Nachhaltig Leben in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen vor. Ein Bericht von Ernst Miesgang von der Radiofabrik Salzburg.
Tippt man in Google das Wort Nachhaltigkeit ein, so findet man sofort das Lexikon der Nachhaltigkeit. Dort ist folgende Definition nachzulesen. Der Begriff der Nachhaltigkeit gilt seit einigen Jahren als Leitbild für eine zukunftsfähige Entwicklung, Sustainable Development der Menschheit. Der Begriff Sustainable Development wird im Deutschen zumeist mit nachhaltiger Entwicklung übersetzt. Eine weitere Übersetzung ist dauerhafte umweltgerechte Entwicklung. Hans Holzinger, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen und Mitherausgeber der Zeitschrift Pro Zukunft zum Thema Nachhaltigkeit.
Der Ursprungsgedanke dahinter ist so, begonnen hat mit der Forstwirtschaft, dass man aus dem Wald nicht mehr Holz rausnehmen kann, als nachwächst. Und das ist dann übertragen auf unser ganzes Wirtschaften und Konsumieren. Also nicht mehr und so zu produzieren und auch so zu konsumieren, dass die Umwelt, das Ökosystem intakt bleibt.
Wer jetzt glaubt, bei Nachhaltigkeit handle es sich nur um ein Umweltschutzkonzept, der irrt. Nachhaltigkeit kann auch als sehr idealistisches Lebensprinzip verstanden werden, das sich auf sehr konkrete Bereiche anwenden lässt. Voraussetzungen dafür sind die Vernunft des Einzelnen und das gemeinsame Miteinander.
Also an sich stehen ganz handfeste Lebensinteressen dahinter. Also man kann es auch übersetzen mit dauerhaften Lösungen. Wenn man weiß, das Erdöl wird ausgehen, müssen wir uns nach Alternativen umschauen, wenn das um 2050 zu Ende geht. Das heißt, dann brauchen wir eine Energielösung, die auf längere Zeit wieder dauerhaft ist. Ja? Und dasselbe gilt auch für andere Bereiche, wobei dann Sachen dazukommen, wo man sagt, ja, wir können auch weiterhin in Städten leben wie jetzt, wo halt die Autos alles dominieren und Lärm machen, die schönen Plätze verstellen. Oder wir können uns überlegen, finden wir andere Formen von Mobilität, wo wir wieder schönere Städte haben werden. Es soll uns gut gehen dabei. Und in dem Sinne, dass gut gehen nicht nur heißt, möglichst viel kaufen zu können, sondern dass da viel mehr dazu gehört.
Jeder Einzelne kann, laut Hans Holzinger, zu einer höheren Lebensqualität beitragen. In seinem Buch Nachhaltig Leben ist nachzulesen, wie man dies bewerkstelligen könnte. Es enthält 25 Vorschläge zu Themen wie beispielsweise biologische Landwirtschaft, Textilien, Bauen, Wohnen, Arbeiten, Reisen etc. Das Ziel ist
Lebensqualität, die uns gut tut, die für die Umwelt passt und darum geht es ja auch, die, und das bezieht sich jetzt auf sagen, Welthandelssituation oder auf die Weltwirtschaftsstrukturen, die den Ländern des Südens bessere Bedingungen schaffen.
Wir sollen uns also darauf konzentrieren, worauf es im Leben wirklich ankommt, so Hans Holzinger von der Robert-Jung-Bibliothek. Unsere knappen Ressourcen sollten zum Wohle vieler statt zur Bereicherung weniger eingesetzt werden und das mit ständiger Rücksichtnahme auf die Umwelt. Ein schöner, aber auch etwas utopischer Gedanke. Für die Radiofabrik Ernst Miesgang.
Alles Sinnlose kommt aus den USA, sagen Menschen, die nur zugeschaut haben. Lustig war's, meinten solche, die aktiv mitgemacht haben, als in Salzburg zu einem Flashmob aufgerufen wurde. Schauplatz war die Stiege zum Salzburger Dom. Andreas Labacher von der Radiofabrik war mit dem Mikrofon dabei.
Das geht überhaupt nicht, oder? Kannst du kurz mit der Zahnbürste aushelfen, diese?
Ein Flashmob ist eine lose Ansammlung von Menschen, die gemeinsam etwas sehr Sinnloses machen. Wie ihr hört, werden hinter mir gerade die Stufen des Eingangs zum Dom geputzt. Die verwendeten Utensilien wirken aber befremdend. Zahnbürste, Klobürste, Haarbürste und Schuhbürste ersetzen den sonst so probaten Kehrbesen. Verwirrte Blicke streifen die Reiniger, die unbeirrt die Stufen säubern. Eine profane Arbeit der etwas anderen Art vor sakralem Monumentbau, das bringt die Schar der Gläubigen dann doch ein wenig durcheinander. Und die vorbeiflanierenden Touristen dürften wohl nun ein verzerrtes Bild österreichischer Mentalität besitzen. Gestartet wurde diese Aktion um 12.17 Uhr und sie endet jetzt um 12.22 Uhr. Was macht den Flashmob für immer mehr Jugendliche attraktiv? Worin liegt die Faszination am Absurden?
Ja, ich bin eigentlich erst das erste Mal dabei und zuerst war ich relativ skeptisch und wollte fast nicht mitmachen, aber irgendwie ist es witzig, alleine wenn man die Reaktionen von den Leuten sieht und das ist lustig.
Sagt eine Teilnehmerin des Flashmobs. Die Narrheit wird zur Doktrin erhoben und ist ein Charakteristikum unserer Zeit, in der Spaß und Unterhaltung den größten Stellenwert einnehmen. Woher kommt der organisierte Wahnsinn wohl? Richtig, Amerika, woher denn sonst? Und das Ganze ist?
Relativ neu. Man unterscheidet prinzipiell einmal zwischen einem Flash und einem Smart Mob. Der Flash Mob, das ist eben das rein des Spaßwillens und der Smart Mob, das ist dann eher mit politischem Hintergrund. In Argentinien, wie es zur Absetzung von Präsidenten Estrada gekommen ist, haben sie kurzfristig an die 100.000 Leute versammelt, die sie alle innerhalb von wenigen Tagen informiert haben über diese Demonstration per E-Mail und SMS. Das heißt, da war der politische Charakter im Vordergrund. Das wäre bei uns auch nicht schlecht, ich meine, gegen die Bildungspolitik zum Beispiel.
Ja, es ist irgendwie eine spontane, relativ sinnlose Aktion, aber wie man die Reaktion von den Leuten sieht, irgendwie interessieren sie sich dann doch dafür, auch wenn es offensichtlich eine völlig sinnlose Aktion ist. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendeine große Aussage hat, aber es ist einfach interessant zu sehen, zu welchen Reaktionen sowas führt, wenn man aus einem nicht offensichtlichen Grund irgendwelche Sachen macht. Überraschung ist, glaube ich, das wesentlichste Element bei dem Ganzen.
Es ist gar nicht so einfach, sich auf so banale Sachen festzulegen. Das heißt, es kommen natürlich 100.000 Ideen, aber dann scheitert es, naja, dieses Accessoire werden die meisten Leute nicht haben. Oder dann scheitert es daran, dass das zu blöd ist einfach, dass irgendwer vielleicht hergibt dafür. Ich meine, die Hemmschwelle bei gewissen Sachen ist sicher da.
Den einen oder anderen strafenden Blick erntet man natürlich schon, weil man Sachen außerhalb der gesellschaftlichen Norm in der Öffentlichkeit zelebriert. Doch solange niemand den anderen schadet, ist der Flashmob legitim. Und die etwas betretene Umgebung gehört ja mit zum Spiel, macht es erst so richtig interessant.
Ja, wenn sich jemand aufgeregt hätte, was eh nicht der Fall ist, dann würde ich mich fragen, warum, weil wir tun ja nichts irgendwie Verbotenes oder Anstößiges. Es ist sogar höchst notwendig, dass man da wieder mal putzt, das war ziemlich dreckig.
Ich glaube nicht, dass sich da Leute darüber aufregen. Das sind vielleicht persönliche Unmutsäußerungen, aber es wird ja niemand gestört oder es fühlt sich ja zumindest bei solchen Aktionen ernt in seiner Privatheit oder seiner Würde oder irgendwie verletzt.
Wirklich viele Teilnehmer konnte man beim heutigen Flashmob in Salzburg nicht zählen. Nur 6 begaben sich zum Dom, um dort die Stufen zu wehnen. Doch diese 6 sind schon jetzt züchtig nach weiteren unsinnigen Feldzügen und können den nächsten Flashmob kaum erwarten. Die geringe Anhängerschaft beklagt auch dieser Fan des Flashmobs, denn
erfolgreiche Flashmobs in Wien oder so, die haben glaube ich 50, 60 Leute, was auch nicht so viel ist. In Amerika kommen teilweise schon tausende Leute. Ich weiß auch nicht, ob Salzburg reif ist für so revolutionäre Ideen. Ich meine, das Ganze ist natürlich ein Produkt der Spaßgesellschaft, wo es um nichts geht, aber ist einfach immer interessant auszuprobieren. Und wenn es wieder einen gibt, glaube ich, werde ich mich sicher wieder beteiligen, wenn es eine gute Aktion ist.
Wer also von euch einen Sinn fürs absolut Sinnlose hat, mobil ist und auch genügend Zeit hat, der ist ein Kandidat für den nächsten Salzburger Flashmob. Infos findet ihr unter www.flashmobtoday.net.
Eine halbe Stunde ZipFM geht zu Ende. Infos zur Sendung findet ihr im Internet unter www.zip-fm.de. Die Beiträge nachhören könnt ihr bei www.freie-radios.net. Verantwortlich für die heutige Sendung war Radio Unerhört Marburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.